Wie sieht es in Deutschland aus? Ungefähr jeder Dritte hat einen erhöhten Blutdruck. Das nimmt natürlich mit dem Alter zu, aber das ist schon mal eine wichtige Zahl. Also hier in dem Raum wären einige Leute, die einen erhöhten Blutdruck haben. Bei Älteren zwischen 70 und 79 sind es 3 von 4, die einen erhöhten Blutdruck haben. Lange Zeit war Blutdruck schlecht diagnostiziert und viele wussten gar nicht, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben. Das ist Gott sei Dank besser. Mittlerweile wissen 88% der Leute in Deutschland, die einen Bluthochdruck haben, dass sie einen haben. Das heißt, 12% wissen es nicht. Das sind möglicherweise Leute, die nie zum Arzt gehen, weil eine Routineuntersuchung beim Arzt ist, den Blutdruck messen zu lassen. Also, wir sehen hier Männer und Frauen aufgeteilt. Ungefähr 22% wissen nicht, dass sie einen Bluthochdruck haben. Und 65% der Männer lassen ihren Blutdruck behandeln. Bei den Frauen sind es knapp 80%. Also wir sehen ein gewisses Ungleichgewicht wie hier im Raum, dass die Frauen besser behandelt sind bezüglich des Blutdrucks als die Männer. Durch unseren modernen Lebensstil ist es leider so, dass auch bei Kindern schon einige hunderttausend einen erhöhten Blutdruck haben. Und das Gleiche könnte man sagen für Diabetes. Und letztendlich kann man all diese Sachen, die wir nachher angucken werden, auch übertragen für den Typ 2 Diabetes. Also die positiven Empfehlungen. Wofür brauchen wir den Blutdruck? Dass wir in die Gänge kommen, genau. Das Blut transportiert nämlich Nährstoffe, Sauerstoff an die ganzen Körperorgane, das Gehirn, die Muskeln. Und das ist sozusagen das, was uns am Leben hält. Und man kann den Blutkreislauf ganz toll vergleichen mit der Heizung in einem Haus. Wir haben etwas, was transportiert wird, in dem Fall ist es Wärme. Das wird hier bei den Heizkörpern abgegeben und zurückfließt das kältere Wasser. Wir haben hier eine Pumpe und wir haben da einen Ort, wo die Wärme aufgeladen wird. Ähnlich ist es beim Blutkreislauf. Wir haben auch hier eine Pumpe, das ist das Herz, und das sauerstoffarme venöse Blut wird in die Lunge pumpt, dort wird es aufgeladen mit Sauerstoff und über die Hauptschlagader in die Arme, ins Gehirn, in den Verdauungstrakt, in die Nieren, Leber, Beine transportiert. Dort wird das Blut und die Nährstoffe ausgetauscht, also Sauerstoff und Nährstoffe ausgetauscht, fließt wieder zurück und dann passiert das Gleiche wieder von vorne. Dass das so ist, weiß man noch nicht immer. Dieser griechische Arzt hatte die Vorstellung, dass das Blut in der Leber gebildet wird und über die Venen verteilt wird. Und das Herz sei ein Ort, wo lebensspendendes Feuer dazugegeben wird und die Organe würden sich das Blut bei Bedarf ansaugen. Das war so die Vorstellung im 2. Jahrhundert. Das Herz als Veredler des Blutes und Verteilung von Lebensgeistern und Wärme. Dieser englische Arzt hat im 16. Jahrhundert festgestellt, dass das Herz und nicht die Blutgefäße den Pulsschlag bewirken. Er hat auch gemerkt, dass das Herz während der Kontraktionsphase, das ist da, wo das Herz sich zusammenzieht, Blut pumpt. Und er hat festgestellt, dass große Mengen Blut fließen. Er hat nämlich geschaut, wie groß ist denn die linke Hauptkammer und wie hoch ist der Pulsschlag. Und über das Volumen mit dem Puls kann man errechnen, wie viel Blut pro Minute zirkuliert. Und dann kam er drauf, das sind so große Mengen, das kann unmöglich ständig nachgebildet werden. Und deswegen kam er zum Schluss, die Behauptung von dem griechischen Arzt Galen, die kann so nicht stimmen. Das Blut muss in irgendeiner Form zirkulieren, aber wie, das war noch nicht bekannt. Ein arabischer Arzt im 13. Jahrhundert hat festgestellt, dass das Blut von der einen Herzkammer über die Lunge in die andere Herzkammer geleitet wird oder gepumpt wird. Da man aber das von diesem griechischen Arzt so geglaubt hatte, dass das Herz, dass das Blut auf irgendeine Art und Weise durch die Herzwand zwischen den linken und dem rechten Kammer hin und her bewegt wird, hat man geglaubt, dann kann das ja nicht stimmen. Deswegen ist das wieder in Vergessenheit geraten. Und erst dieser Arzt, Miguel Serveto, der war Arzt, Humanist und Theologe, der hat diesen kleinen Blutkreislauf, also vom rechten Herzen über die Lunge in das linke Herz, wiederentdeckt. Dieser Herr Serveto, der wurde in Genf wegen antitrinitarischer Schriften verbrannt und es gibt heute noch in Genf eine Straße, einen Stadtteil, einen Fußballclub und Eishockeyclub, der nach ihm benannt ist. Erst dieser italienische Anatom hat mit Hilfe des Mikroskops die letzten offenen Fragen bezüglich des Herzkreislaufs klären können, nämlich hat er mit Mikroskopen entdeckt, dass zwischen den Arterien und den Venen ganz kleine Kapillaren, die man auch Haargefäße nennt, sind. Und da zwängen sich die roten Blutkörperchen hier durch, da passt dann nur eins durch. Und in diesem Kapillarbett erfolgt der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid. Und jetzt hatte man den großen und den kleinen Kreislauf verstanden. Tragischerweise ist der Entdecker dieses Kapillarbett selber an einem Schlaganfall gestorben. Wenn Sie zum Arzt gehen oder im Krankenhaus sind und der Blutdruck gemessen wird, dann wird das angegeben mit den Buchstaben RR und dann zum Beispiel, je nachdem was rauskommt, 130 zu 80 mmHg. Jetzt erkläre ich Ihnen, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt. Sie sehen hier ein altertümliches Blutdruckmessgerät. Da ist eine pneumatische Manschette, die man mit so einem Gummiball aufpumpt. Und da ist eine Skala. Und wenn sich Druck aufbaut, steigt die Quecksilberskala an. Und deswegen ist hier das Quecksilber Hg die Abkürzung. Und Millimeter, das ist hier die Höhe. Also wenn man jetzt hier hochgeht, dann ist da vielleicht jetzt hier 160 und da wäre jetzt 80, 130 zu 80. Also anhand dieser alten Blutdruckmessgeräte misst man heute noch den Blutdruck. Jetzt bleibt noch zu klären, was sich hinter RR verbirgt. Es gab einen italienischen Arzt, der hieß mit Nachnamen Rivarocci. Und der hat rausbekommen, wenn man jetzt mit dieser pneumatischen Manschette die Arterien zudrückt, dann spürt man keinen Puls mehr. Ist ja logisch, gell? Wenn man den Gartenschlauch drauftritt, dann fließt kein Wasser mehr. Und der hat eben gemerkt, mit dieser Manschette, da kann man gucken, ab welchem Druck ist der Blutdruck, ist der Pulsschlag an der Arterie hier weg. Und deswegen ist RR nach diesem italienischen Arzt Rivarocci benannt, RR nach Rivarocci. Jetzt gab es einen russischen Militärarzt, das Bild kommt gleich, der hat diese Methode nach dem Rivarocci noch verfeinert. Und zwar ist das ja so, das wissen wir alle, wenn es irgendwo einen Industriekanal gibt und das Wasser ganz friedlich fließt, rauscht nichts. Wenn es aber wie hier auf diesem Bild einen kleinen Wasserfall oder eine kleine Unregelmäßigkeit gibt, dann hört man das. Das ist auch nochmal hier dargestellt. Wenn etwas laminar fließt, hört man nichts und diese Verwirbelungen, hier durch Rauch dargestellt, verursachen dann ein Geräusch. Und genauso ist das bei den Blutgefäßen. Wenn das Blutgefäß komplett offen ist, also laminar fließt, dann gibt es keine Geräusche. Wenn aber das Blutgefäß an einer Stelle durch eine Manschette zum Beispiel eingeengt wird, passiert genau das wie hier. Das Blut wird verwirbelt und diese Verwirbelung kann man hören. Und dieser Militärarzt, der Korotkow hieß der, der hat das genutzt und festgestellt, also in der Phase, jetzt ist das Blutgefäß ganz zugedrückt durch die Manschette, hört man nichts. Wenn man jetzt den Druck aus der Manschette ablässt, fließt wieder etwas, das zischt dann durch und das sind die Geräusche, die man hört. Und die ersten Geräusche sind der obere Blutdruck, der systolische. Und je weiter man den Druck ablässt, hört man noch die Verwirbelung, bis das Blutgefäß wieder ganz offen ist. Und das letzte Geräusch, was man dann noch mit der Verwirbelung hört, das ist der untere Wert, der diastolische Wert. Und mit dieser Methode nach Korotkow, mit diesem Korotkow-Geräusch, konnte man jetzt den oberen und den unteren Blutdruck hör- und messbar machen. Das ist nochmal an einem Schaubild hier dargestellt, was ich eben erklärt habe. Hier ist der Puls, das ist der Druck hier und da ist die Zeit. So schlägt das Herz und so ist dann der Blutdruck. Jetzt pumpe ich die Manschette auf, hier fließt nichts. Jetzt mache ich das Ventil langsam auf und der Blutdruck, also der Druck in der Manschette fällt. An dem Punkt hier ist jetzt der Druck in der Manschette genauso hoch wie der obere Blutdruck, der systolische Blutdruck. Wenn die Manschette jetzt weiter, wenn der Blutdruck, dieser Manschettendruck weiter sinkt, dann höre ich ab diesem Zeitpunkt hier diese Korotkow-Geräusche. Die höre ich hier. Und da ist der Druck jetzt so gering in der Manschette, dass das Blutgefäß wieder ganz offen ist und da höre ich nichts mehr. Und so kann man jetzt hier den oberen und den unteren Blutdruck feststellen und messen. Ja, das ist nur so als Einleitung, dass Sie wissen, was sich hinter diesem RR verbirgt. Also wir wissen jetzt, RR ist Rivarocci, 130 ist der obere, der systolische Blutdruck, 80 ist der untere, der diastolische Blutdruck, Millimeter Quecksilbersäule. Jetzt kennen Sie wahrscheinlich alle unterschiedliche Blutdruckmessgeräte. Die Ärzte haben meistens die mit der Manschette oben am Oberarm, die sind oft etwas genauer. Für den Hausgebrauch ist das einfacher, oft wenn man diese Handgelenksgeräte hat. Dabei ist es wichtig, dass das Gerät auf Herzhöhe ist. Es gibt von der Deutschen Hochdruckliga eine Liste von Geräten, die empfohlen sind, weil Patienten oft fragen, ist denn dieses Gerät gut, ist jenes Gerät gut? Da gibt es eine Liste und da können Sie sich gucken, anschauen, welches Gerät Sie idealerweise kaufen. Wie misst man den Blutdruck richtig? Hat jemand Ideen? Ein Punkt habe ich schon genannt, also dass bei diesen Handgeräten, dass das auf Herzhöhe ist. So wäre der Blutdruck niedriger, so wäre er höher. Wichtig, nicht gleich aus dem Schuss. Oft kommen die Patienten aus dem Wartezimmer direkt rein und dann misst man den Blutdruck und dann ist er zu hoch. Also nach 3 bis 5 Minuten Ruhe. Wenn man sich nicht sicher ist, wiederholen. Ein wichtiger Punkt bei den Oberarmmanschetten ist der, wenn man sehr kräftige Oberarme hat, braucht man auch breitere Blutdruckmanschetten, weil man muss ja sonst viel mehr aufpumpen, um das zuzuquetschen und dann ist der Blutdruck fälschlicherweise höher angezeigt, als er in Wirklichkeit ist. Manschette ist hier auf Herzhöhe und bei den Handgeräten auch darauf achten, dass das Gerät auf Herzhöhe ist. Und dann misst man an beiden Armen. Meistens ist der rechte Arm der Druck höher und man nimmt dann den höheren Arm, also den Arm, wo der Druck höher ist, als Referenzarm. Wenn man mit einer Manschette arbeitet, wo man das selber regulieren kann, ist es wichtig, den Druck langsam abzulassen. Das ist deswegen wichtig, weil man sonst vielleicht den oberen Punkt oder den unteren Punkt verpasst. Wenn man so runterlässt, dann geht das so schnell, dass man unter Umständen bei einem langsamen Herzschlag das versäumt. Jetzt kommen zwei Bilder, die schwierig aussehen, aber ich will sie nur ganz kurz erklären und die sind gar nicht so schwierig, wie sie scheinen. Genau wie bei der Heizung ist es ja so, dass wir nicht immer die gleiche Temperatur haben und nicht immer die gleiche Temperatur brauchen. Es gibt eine Nachtabschaltung, wo die Temperatur in der Wohnung runtergefahren wird, und im Sommer heizen wir, wenn überhaupt, kaum, und im Winter heizen wir mehr. Und wir Menschen sind ja auch nicht eine Maschine, die immer gleich eingestellt ist, sondern wir sind ja teilweise im Bett, wir sind teilweise sitzend, wir liegen, wir arbeiten, wir rennen, wir arbeiten körperlich schwer, und auf all diese Sachen muss der Körper ja reagieren. Und eine Möglichkeit, wie der Körper ruckzuck sich einstellen kann auf die Bedürfnisse, erkläre ich jetzt hier. Wir haben hier das Herz und da ist der Aortenbogen, also wo das Blut rausgepumpt wird, und es gibt da und dort oben am Hals Druckrezeptoren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sitze und aufstehe, versackt ja Blut in die Beine. Und wir kennen das, dass uns dann teilweise ein bisschen schwindelig wird, und innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde registrieren das diese Rezeptoren und werden dann auf Rückenmarksebene verschaltet mit dem Herzen. Der Puls, das ist hier der Sinusknoten, das ist der Impulsgeber für den Herzschlag. Der wird aktiviert, dann wird hier die Muskelkraft, die Pumpkraft aktiviert, und es wird das Blutgefäß erregt, dass es sich zusammenzieht und dadurch der Blutdruck steigt. Das passiert innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, dass der Körper reagiert auf unterschiedliche Anfordernisse. Wenn Leute älter sind und Medikamente nehmen, ist es häufig so, dass wenn sie aufstehen, diese Mechanismen durch zum Beispiel Beta-Blocker, die hier reagieren, gebremst sind, und dann wird denen schwindelig. Deswegen ist es wichtig, dann langsamer zu machen und erstmal ein bisschen zu stehen oder sich kurz festzuhalten. Ich erkläre auch jetzt hier schon, wo Blutdruckmedikamente wirken. Das hier ist alles wird über das vegetative Nervensystem gesteuert, und hier an dem Punkt und an dem Punkt wirken die sogenannten Beta-Blocker. Die Erregung, diese Nervenerregung zum Herzen und zu den Blutgefäßen erfolgt über das Adrenalin und Noradrenalin, die Hormone, und der Beta-Blocker bremst das. Das heißt, wenn jemand Bluthochdruck hat, bekommt er manchmal diese Medikamente. Es gibt auch Medikamente, die direkt hier die Muskulatur der Blutgefäße beeinflussen. Und es gibt Medikamente, die nur hier die Wirkung von dem Adrenalin und Noradrenalin an den Blutgefäßen hier blockiert. Also das ist Blutdruckregulation, wenn es ganz schnell gehen muss. Aufstehen, Lagewechsel. Ein etwas länger wirksamer Mechanismus oder langsamer Mechanismus ist der. Auch das sieht schwierig aus, ich erkläre es ganz einfach. Wir haben hier ein Glomerulum von der Niere. Hier kommt Blut rein, das Blut wird gefiltert. Wir wissen, dass die Niere ein Ausscheidungsorgan ist, und der Urin geht hier raus. Und wenn jetzt Folgendes ist, wenn der Blutdruck zu niedrig ist, schüttet die Niere eine Substanz aus diesen Zellen aus, und diese Substanz heißt Renin. Und dieses Renin macht Folgendes. Durch eine Kaskade wird ein Botenstoff gebildet, der heißt Angiotensin 2. Und das Angiotensin 2 macht Folgendes. Wir gehen davon aus, der Blutdruck ist niedrig, also der Blutdruck muss angehoben werden. Angiotensin 2 macht eine Gefäßverengung, dadurch steigt der Blutdruck. Angiotensin macht aber auch eine Stimulierung des Kreislaufzentrums im Gehirn. Das führt auch zu einem Blutdruckanstieg. Angiotensin 2 macht Durst. Wir trinken mehr Wasser, dadurch haben wir mehr Blutvolumen, unser Blutdruck steigt. Wir haben aber auch mehr Lust auf Salziges. Und wir wissen, dass Salz zu einer Wasseransammlung im Körper führt und dadurch auch den Blutdruck hebt. Angiotensin 2 schüttet auch dann das Hormon Aldosteron aus. Und dieses Hormon bewirkt, dass über den Primärharn, der in der Niere gebildet wird, weniger Salz und Wasser ausgeschieden wird. Das heißt, wenn der Blutdruck fällt, kommt es zu einer Blutgefäßverengung, es kommt zu mehr Durst, es kommt zu Appetit nach Salz und gleichzeitig wird die Salz- und Urinausscheidung gehemmt. Dieser Mechanismus passiert nicht so schnell wie jetzt der andere über diese Rückenmarksebene, aber so steuert der Blutdruck, der Körper den Blutdruck. Und moderne Medikamente blockieren entweder die Wirkung von diesem Renin hier oder sie hemmen die Wirkung in dieser Kaskade dort. Wahrscheinlich kennen Sie Medikamente wie Ramipril, Enalapril, diese ganzen IL-Medikamente, die wirken da. Dann gibt es die Medikamente, die die Wirkung von dem Angiotensin 2 blockieren. Das sind die Medikamente, die mit Sartan enden. Candesartan, Valsartan, solche Medikamente. Irbesartan, da gibt es ganz viele. Und dann gibt es ein Medikament, was die Wirkung von dem Aldosteron hemmt. Ein optimaler Blutdruck wäre kleiner als 120 systolisch und kleiner als 80 diastolisch. Und Sie sehen hier, Hypertonie, also Bluthochdruck ersten Grades, ist bei Werten über 140 zu 90. Wenn Leute in die Arztpraxis kommen, dann werden Blutdruckwerte bis 140 zu 90 toleriert. Man geht davon aus, dass die Leute beim Arzt immer ein bisschen aufgeregt sind und deswegen der Blutdruck ein Tick höher ist. Wenn Sie zu Hause sind und selber messen und keinen Bluthochdruck haben, dann sind Sie in einem sicheren Bereich, wenn die Werte unter 135 zu 85 sind. In 90% der Fälle findet man nicht die Ursache für den Bluthochdruck. Wir haben gesehen, dass es im Laufe des Alters zunimmt. Es gibt keine einzige, also so eine eindeutige Ursache. Man hat es nicht ganz genau verstanden. Es ist multifaktoriell und nur in circa 10% der Fälle gibt es eine Erkrankung, die man konkret behandeln kann. Und wenn die behandelt ist, ist der Blutdruck wieder normal. Eine Erkrankung ist die Nierenarterienstenose. Wir haben gehört, dass die Niere durchblutet wird. Und manchmal gibt es Gefäßverengungen. Das heißt, die Niere bekommt durch die Gefäßverengung nicht genug Druck, nicht genug Blut. Und dann haben wir gesehen, dann schickt die Niere Hormone ins Blut, die den Blutdruck steigern. Die Niere hat zu wenig Blut, der Druck in der Niere ist zu niedrig. Und deswegen wird der ganze Blutdruck im Körper angehoben, damit die Niere ausreichend durchblutet wird. Und wenn man jetzt jemanden hat und diese Erkrankung nicht ausschließt, dann ist es ja gemein, man drückt den Druck immer runter und die Niere möchte ihn hoch haben. Deswegen werden die Patienten, das sehen wir nachher noch, zu einem Spezialisten geschickt, der mit Ultraschall schaut, ob die Durchblutung der Niere ausreichend ist. Es kann auch sein, dass jemand eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Das kann auch eine Ursache für Bluthochdruck sein. Oder jemand hat aus der Nebenniere zu viel von diesem Aldosteron. Wir haben ja gesehen, das ist das Hormon, was zu Wasser- und Salzrückresorption führt. Worauf ich besonderen Wert legen möchte, ist die Schlafapnoe. Wenn Leute nachts Atemaussetzer haben, müssen Sie das nicht unbedingt merken. Wir haben unterschiedlich tiefe Schlafphasen Und wenn nachts die Zunge nach hinten fällt bei den Leuten mit der Schlafapnoe, merkt das der Körper, weil die Sauerstoffsättigung abfällt. Und dann kommt man aus der Tiefschlafphase in eine weniger tiefe Schlafphase, wacht nicht auf, aber der Blutdruck ist dann nachts oft höher als tags sogar und die Menschen sind müde. Die Hausärzte machen oder die Spezialisten machen dann gerne 24 Stunden Blutdruckmessungen und wenn der Blutdruck nachts höher ist als tags, ist das sehr verdächtig für eine Schlafapnoe und dann bekommt man so eine CPAP-Maske. Der Schlaf ist dann tief und erholsam und der Blutdruck normalisiert sich. Also dran denken, das ist eine häufige behandelbare Ursache. Viele Patienten haben das. Das andere sind Kolibris. Also ich habe jetzt gerade eine Patientin aus der ganzen Praxis in den 10 Jahren, die jetzt hier zu viel von dem Aldosteron hat. Hyperthyreose, das kommt auch vor. Nierenarterienstenose ist auch selten, aber was wirklich häufig ist, ist die Schlafapnoe. Was macht der Hausarzt? Er fragt Anamnese, also Krankengeschichte-Erhebung, eine körperliche Untersuchung, dann wird Labor abgenommen, man guckt die Nierenwerte an, die Blutsalze, Schilddrüsenwerte, Zucker und die Fette, Urin wird untersucht, der kann auch Hinweise geben auf eine Nierenstörung, Ultraschall vom Bauch, EKG, 24 Stunden Blutdruckmessung, Herzultraschall. Herzultraschall deswegen, wenn der Herzmuskel ständig diesen hohen Druck erzeugen muss, wird er dick. Wir sagen ja oft, wenn Muskeln dick werden, ist es ja schön, aber bei dem Herzmuskel ist das nicht gut. Der wird größer und dicker und das ist in dem Fall nicht gut. Sportlerherzen, die sind kräftiger, pro Schlag kann mehr gepumpt werden, aber in dem Fall bei Bluthochdruck wird die Wand des Herzmuskels zu dick und das ist schlecht. Und diese Nierenarterienuntersuchung, um auszuschließen, dass es sich da um eine Verengung handelt. Schlafapnoe-Abklärung haben wir schon besprochen. Symptome. Ich habe ja gesagt, der leise Killer, oft gar keine. Ein erhöhter Blutdruck tut nicht weh. Kann aber auch sein, dass es auffällt durch Schwindel, Nasenbluten oder Kopfschmerzen. In einer Blutdruckkrise kann das alle Symptome imitieren, die ein Herzinfarkt hat, also Brustschmerzen. Es kann Lähmungserscheinungen sogar imitieren, starke Kopfschmerzen, Sehstörungen oder auch es kann zu einer Ansammlung von Wasser in der Lunge kommen durch den hohen Druck. Die Leute haben extreme Atemnot dann. Was sind Risikofaktoren? Übergewicht, hohe Cholesterinwerte, Rauchen, wenig Bewegung, wenig Obst und Gemüse, eine hohe Salzzufuhr, Stress und ein Risikofaktor, den wir nicht beeinflussen können, ist das Alter. Die Europäische Gesellschaft der Kardiologen hat jetzt 2018 gesagt, ab wann ein Therapiebeginn notwendig ist. Das sieht jetzt auch wieder verwirrend aus. Merken Sie sich einfach Ihre Altersgruppe. Also alle, die jetzt zwischen 18 und 65 Jahre alt sind, haben einen Bluthochdruck, der behandelbar notwendig ist, bei Werten von über 140 zu 90 in der Praxis gemessen. Das Gleiche gilt für Leute mit Diabetes, mit einer Nierenerkrankung, mit koronarer Herzkrankheit, also Arterienverkalkung oder wenn jemand einen Schlaganfall hatte. Die müssen alle behandelt werden. In der nächsten Altersgruppe von 65 bis 79 gelten die gleichen Grenzwerte. Bei Leuten über 80 wird Rechnung getragen, dass der Blutdruck bei älteren Leuten steigt. Und da sagt man, ein behandelbarer Bluthochdruck liegt erst vor, wenn die Werte über 160 liegen. Auch da einfach nur das eigene Alter merken, die Therapieziele. Wenn jemand im Alter zwischen 18 und 65 ist, dann soll der Blutdruck eingestellt werden zwischen 120 und 130, der obere Wert, und der untere Wert zwischen 70 und 79. Hat jemand eine Idee, warum der nicht unter 120 gehen soll?
Die Gefäße sind schon auf den hohen Blutdruck eingestellt.
Sind auf eingestellt, aber prinzipiell, ja, das wäre eine Möglichkeit. Die Möglichkeit ist der, dass das ist so eine U-Kurve. Und wenn der Blutdruck zu niedrig ist, dann kommt es vermehrt zu Schwindel und Stürzen. Also da gibt es dann auch wieder das Problem, dass der Druck zu niedrig sein kann mit den Medikamenten. Also zwischen 120 und 130. Und bei den Leuten, die therapiert werden müssen, über 80 sind die Werte etwas weniger streng. Da gilt knapp 100, also 130 bis knapp 140 und der untere Wert 70 bis 79. Die Kombination aus einem hohen Blutdruck, einem hohen Blutzucker, hohen Fetten und Stoffen, die durch unsere moderne Ernährung, die hochkalorische, energiedichte Ernährung im Blut zirkulieren, kommt es vermehrt zur Arterienverkalkung. Und deswegen ist das Risiko für Schlaganfall und für Herzinfarkt bei Bluthochdruck in Kombination, je mehr Sachen dazukommen, einfach erhöht. Die Folgeschäden von einem Bluthochdruck sind Gefäßschäden. Wir haben schon gesagt, dass es zu einer Herzmuskelvergrößerung mit Pumpschwäche kommen kann, durch die vermehrte Arbeit, die geleistet wird. Schlaganfall, Herzinfarkt, die sogenannte Schaufensterkrankheit. Das ist, wenn die Arterien des Beines verengt sind, dann kommt es zu Schmerzen, wenn der Muskel beansprucht wird. Wenn jemand läuft, dann fängt das an, in der Wade oder im Oberschenkel zu ziehen, weil der Muskel braucht jetzt mehr Blut, mehr Sauerstoff, aber es kommt nicht an, weil der Blutfluss nicht ausreicht wegen der Verengung. Und Schaufensterkrankheit deswegen, man läuft und damit die Leute sich keine Blöße geben, tun sie so, als ob sie ins Schaufenster gucken, warten, bis die Schmerzen nachlassen und laufen wieder weiter bis zum nächsten Schaufenster, bis die Schmerzen wieder kommen. Das sind alles diese Erkrankungen, die begünstigt werden. Die Netzhaut am Auge, da ist ein Bild, die kann Veränderungen haben. Der Augenarzt kann das ganz toll sehen, direkt auf die Blutgefäße, Nierenschädigung und Aussackung der Hauptschlagader. Wir sehen hier in der Bildgebung hier kleine Infarkte im Gehirn. Es kann so Mini-Infarkte geben und viele kleine Infarkte führen dann dazu, dass jemand eine Gangstörung bekommt, inkontinent wird und auch eine frühe Demenz bekommt. Die sogenannte vaskuläre Demenz, also durch die Blutgefäße bedingt und nicht Alzheimer-Demenz. Oder es gibt ganze kleine Bereiche oder größere Bereiche, die betroffen werden. Das wäre dann ein Schlaganfall, den man dann auch spürt durch eine Sprachstörung, Lähmung. Das sieht auch verwirrend aus, wir gehen es aber ganz der Reihe nach durch. Wir haben hier das 10-Jahres-Risiko Tod durch Herzinfarkt. Wir haben hier eine Gruppe für Frauen und eine Gruppe für Männer. Das ist unterteilt in Nichtraucher und Raucher. Hier ist das Alter 40, 50, 55, 60, 65. Und wir sehen hier die Risiken. Das Risiko, also hier ganz unten 0, oben 19, 0, 37-prozentiges Risiko in den nächsten 10 Jahren zu erkranken. Jetzt kommt eine Vergrößerung von diesem Bild. Wir gucken uns das noch genauer an. Wir haben also hier in diesem Kästchen, das sind jetzt alles Frauen, die sind 40 Jahre alt. Und dann ist der Blutdruck hier 120, bei denen ist er 140, bei denen ist er 160, bei denen ist er 180. Wir sehen, das Risiko steigt dann irgendwann. Und hier unten, diese 4, 5, 6, 7, 8, das sind die Cholesterinwerte. Also mit steigendem Bluthochdruck, mit steigendem Druck und mit höheren Cholesterinwerten steigt das Risiko. Und wenn wir uns das jetzt angucken, wenn wir zum Beispiel jetzt einen 65-jährigen männlichen Nichtraucher haben, bei dem ist das Prozentrisiko, in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen, 3, also 3% Risiko. Das gleiche Risiko hat ein 40-jähriger männlicher Raucher mit einem Druck von im Schnitt 180 und einem Cholesterinwert von über 300. Und Sie sehen insgesamt, dass das Risiko bei Frauen geringer ist als bei Männern und dass wir durch diese Parameter Cholesterin, Rauchen, Nichtrauchen und den Blutdruck einen gewissen Spielraum haben. Also ein Mann mit 65 hat ein 3%iges Risiko, wenn der Blutdruck gut ist, 120, und der Cholesterinwert niedrig ist. Ein Mann im gleichen Alter kann aber auch ein 37%iges Risiko haben, in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen, wenn er raucht, Cholesterin und Blutdruck hoch sind. Das Schlaganfallrisiko und Herzinfarktrisiko ist erhöht. Wir sehen hier Schlaganfall bei Bluthochdruck, Bewegungsmangel, Übergewicht. Bei dieser Studie hier Übergewicht und Rauchen für Herzinfarkt. Es gab eine Meta-Analyse. Meta-Analyse bedeutet, ganz viele Studien zu Bluthochdruck und Schlaganfall wurden angeguckt. Und dann hat man jetzt insgesamt eine Zahl von 1 Million Personen durch diese 147 Studien, die da angeschaut worden sind. Man hat festgestellt, wenn man den Blutdruck, den oberen Wert um 10 und den unteren um 5 mm Quecksilbersäule senkt, reduziert sich das Schlaganfallrisiko um 40%. Wenn wir jetzt was tun wollen, präventiv oder therapeutisch, was müssen wir tun? Gesund essen. Wir müssen die Risikofaktoren umdrehen. Das Alter als Risikofaktor können wir nicht beeinflussen, aber Gewicht, Cholesterin senken, Rauchen aufhören, Bewegung, Obst, Gemüse, Vollkorn, Salz reduzieren, Stressmanagement. Und Alter ist, wie gesagt, nicht reversibel. Das sind die Möglichkeiten, die wir in der Hand haben, um etwas aktiv dagegen zu tun. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die skeptisch sind bezüglich der Pharmaindustrie und Leitlinien und solchen Sachen. Deswegen habe ich jetzt hier was raus vergrößert. Das wird gleich noch größer. Auch wieder die Europäische Gesellschaft der Kardiologen. Die neuesten Empfehlungen 2018, das kann man jetzt noch nicht lesen, das kommt jetzt im nächsten Bild. Lebensstilinterventionen für Patienten mit Bluthochdruck oder hochnormalem Blutdruck. Die Empfehlung Nummer 1 ist, das Salz zu reduzieren auf unter 5 Gramm pro Tag. Das ist jetzt schwierig. Wie weiß ich, wie viel Gramm 5 Gramm sind und wie viel ich da esse? Auf einem Vortrag hat mal der Kardiologe gesagt, wenn Sie essen gehen und das Essen in der Gastwirtschaft schmeckt versalzen, dann essen Sie zu Hause richtig. Die zweite Empfehlung, Alkohol reduzieren. Da steht weniger als 14 Einheiten pro Woche für Männer. Was ist eine Einheit? Eine Einheit wird gerechnet mit 0,125 Liter Wein oder 0,25 Liter Bier. Also wer jeden Abend ein Viertel trinkt oder einen halben Liter Bier, das ist schon hart an der Grenze. Bei Frauen ist es noch weniger. Nochmal kurz zur Salzzufuhr und Schlaganfallrate. Es gab in Taiwan, USA, Japan und Europa eine Studie, wieder eine Meta-Analyse mit 180.000 Teilnehmern. Da wurden die Leute in 2 Gruppen eingeteilt. Die mehr oder weniger als 6 Gramm Kochsalz pro Tag zu sich genommen haben. Und die Gruppe mit dem höheren Salzkonsum hatte ein deutlich gesteigertes Schlaganfallrisiko im Vergleich zur Gruppe mit weniger Salz. Wir bräuchten nur 1 Gramm Salz pro Tag. Die Empfehlung ist maximal 5 Gramm. Der tatsächliche Salzkonsum liegt bei 9 bis 12 Gramm. Haben Sie eine Ahnung, wo wir das meiste Salz zu uns nehmen? Ideen laut? Schon, ja, Essen, aber welches Essen? Fertigprodukte, Brot, Wurst, Käse. 50% der Hochdruckpatienten reagieren gut auf eine Reduktion von Kochsalz. Und der Anteil, die darauf reagieren, nimmt im Alter sogar zu, bei Übergewichtigen und Nierenfunktionsstörungen auch. Hier ist nochmal zur Übersicht, also 1 Gramm Salz ist in unverarbeiteten Grundlebensmitteln drin. Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Milch, Fleisch. 4 bis 5 Scheiben Brot enthalten schon 2 bis 3 Gramm. Wenn wir jetzt noch Brotbelag dazu nehmen, haben wir schon zusätzlich nochmal 3 bis 5 Gramm. Fertigprodukte enthalten 4 bis 5 Gramm. Und wenn wir noch nachsalzen, manche Leute, die salzen gerade nach, egal wie es schmeckt, immer gleich erstmal salzen. Und dann kommen wir ruckzuck auf Werte, die deutlich über den empfohlenen 5 Gramm sind. Hier unten steht noch, knapp bis zu 80% des aufgenommenen Kochsalzes stammt aus vorgefertigten und industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Also es lohnt sich, selber zu kochen. Wir wollen aber auch alle, dass es schmeckt. Und eine Möglichkeit ist, dass man statt salzt, würzt. Und es gibt ganz viele leckere Kräuter, die man verwenden kann, die das Essen lecker machen, ohne dass wir dann diese riesigen Mengen Salz zu uns nehmen müssen. Jetzt geht es weiter mit den Empfehlungen. Ein erhöhter Verzehr von Gemüsen, frische Früchte, Fische, Nüssen, ungesättigte Fettsäuren wie Olivenöl, wenig rotes Fleisch und Niedrigfett-Milchprodukte. Also wenn Patienten abnehmen wollen, dann lohnt es sich, den Anteil an pflanzlicher Nahrung zu erhöhen, weil pflanzliche Nahrungsmittel energieärmer sind als jetzt die anderen Sachen. 1 Gramm Kohlenhydrate oder Eiweiß enthält 4 Kilokalorien, 1 Gramm Fett enthält 9 Kilokalorien. Und in Gemüse und Obst ist ja noch ganz viel Wasser drin, also es lohnt sich, den Anteil an der Ernährung bezüglich pflanzlichen Sachen zu erhöhen und die Fleisch- und Fettsachen zu reduzieren. Eine weitere Empfehlung ist hier das Gewicht. Da kommen jetzt gleich Bilder. Man hat hier Frauen und Männer verglichen. Body Mass Index erkläre ich gleich. Das ist ein Maß für das Gewicht oder die Gewicht und Größe zum Verhältnis. Unter 25 ist normal, 25 bis 30 ist Übergewicht und über 30, das ist Fettsucht. Und wir sehen, dass bei Frauen, die normalgewichtig sind, der Anteil an Bluthochdruckpatienten bei 24% ist, bei denen, die fettleibig sind, bei schon 72%. Bei Männern ist es ähnlich. 30% der Männer mit einem Normalgewicht hatten da in dieser Studie einen Bluthochdruck und bei der Gruppe mit dem Body Mass Index über 30 waren es 3/4 der Männer mit einem Bluthochdruck. Body Mass Index ist Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch Körpergröße in Meter zum Quadrat. 76 Kilo durch 1,75 mal 1,75 wäre 24,8. Der ideale BMI-Wert ist zwischen 19 und 25. Übergewicht ist zwischen 25 und 30 und ab 30 ist es die Adipositas oder Fettleibigkeit. Untergewicht kann auch ein Problem sein. Natürlich ist der BMI-Wert nicht alleinselig machend, weil es gibt Menschen, die haben sehr viel Muskelmasse, die sind unter Umständen mit dem höheren BMI, haben aber gar kein Gramm Fett und nur Muskeln. Also das ist nicht, dass das so hundertprozentig immer so stimmt, aber es gibt eine Orientierung. Was auch eine ganz tolle Möglichkeit ist, ist der Bauchumfang. Die Frau sagt zum Jungen, die Taille, das ist die schmalste Stelle am Körper, und der Mann sagt, Quatsch, die dickste. Wenn Sie zu Hause sind, gehen Sie ans Nähkästchen und messen Sie Ihren Bauchumfang. Und jetzt müssen sich die Männer ja nur diesen Wert merken. Er sollte idealerweise unter 94 cm sein und bei den Frauen unter 80. Das Herz-Kreislauf-Risiko ist stark erhöht, wenn der Bauchumfang bei Männern über 102 cm ist und bei Frauen über 88. Das liegt daran, dass das Bauchfett hormonell aktiv ist und diese Entzündungsprozesse in den Blutgefäßen beschleunigt und begünstigt. Weiter zu den Empfehlungen. Körperliche Bewegung. Die Mindestanforderungen, die die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, sind 30 Minuten moderate Bewegung täglich. Das heißt, wenn jemand mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, 10 Minuten, abends 10 Minuten zurück und nochmal irgendwo 10 Minuten läuft, hat er schon die Mindestanforderung an Bewegung geleistet. Mehr ist natürlich immer gut, aber wir sehen gleich, dass nicht mal das von den Deutschen mehrheitlich erreicht wird. Aufhören zu rauchen, das ist immer gut, weil das Rauchen auch die Blutgefäße extrem schädigt. Die deutsche Krankenversicherung macht jährlich so einen Gesundheitsreport. Da wird untersucht die körperliche Aktivität, das haben wir gerade gesagt, täglich eine halbe Stunde. Sitzen, man sagt ja auch, Sitzen ist das neue Rauchen. Ernährung, das sind genau die Empfehlungen, die da oben waren. Rauchen, Alkoholkonsum und Stressverhalten. Und da haben die gesagt, jetzt hier 2018, das ist der letzte Report, den es gab, nur noch 9% der Befragten in Deutschland lebten tatsächlich rundum gesund. 2010 waren es noch 14%. Und die Richtwerte für körperliche Aktivität können nicht mal mehr 43%, nicht mal mehr die Hälfte der Deutschen erreichen das. 2010 waren das noch 60%, die diese halbe Stunde Bewegung täglich gemacht haben. Eine Möglichkeit für einen idealen Trainingspuls, da gibt es unterschiedliche, aber eine von der Deutschen Hochdruckliga ist so: Der ideale Trainingspuls für eine aerobe Belastung ist 180 minus Lebensalter. Also eine 60-jährige Person sollte mit einem Trainingspuls von 120 arbeiten, laufen. Das reicht dann völlig aus für die Herz-Kreislauf-Krankheit. Jetzt möchte ich darauf abheben, wie wichtig der Lebensstil ist. Wenn wir unseren Kochsalzkonsum einschränken, führt das zu einer Blutdrucksenkung von ungefähr 5 bis 8 mm von dieser Quecksilbersäule. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Zahl. Pro Kilogramm Gewichtsreduktion kommt es zu einer Senkung von 1 bis 2 mm Quecksilbersäule. Das heißt, 5 Kilo Gewichtsreduktion senkt den Blutdruck um 5 bis 10 mm Hg. Regelmäßige Bewegung, 4 bis 9. Alkoholreduktion 2 bis 4, gesunde Ernährung 8 bis 14, sodass man so summa summarum, also jetzt, das ist jetzt nicht einzeln addiert, aber dass man sagen kann, durch eine Lebensstiländerung sind Blutdrucksenkungen bis 20 mm Hg möglich. Und das ist die Senkung, die zwei moderne Medikamente auch erreichen. Also mit Lebensstilmodifikationen erreicht man das Gleiche wie mit zwei modernen Blutdruckmedikamenten. Und gleichzeitig wird ja mit diesen ganzen Sachen werden andere Zivilisationskrankheiten mitbehandelt. Also ein gesunder Lebensstil ist günstig, nicht nur für den Blutdruck, sondern auch für den Zucker, fürs Cholesterin, fürs Gewicht, für Depression. Und das ist total schön, dass man da viele Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Stressmanagement. Wir leben in einer Zeit und alle, die beruflich noch arbeiten, wissen, dass wir heute mehr Arbeit in kürzerer Zeit mit weniger Personen erledigen müssen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und das hat natürlich auch dann seinen Preis. Wir erleben alle, wie die Arbeit sich verdichtet hat. Wir haben Arbeitsstress. Das strahlt aus in die Beziehung. Manche Leute haben dann Angst, sich krank zu schreiben, verliere ich dann die Arbeit. Das Selbstbild, also dieser Stress, den der moderne Lebensstil mit sich bringt, der ist erheblich. Ich hatte, das ist jetzt weniger Arbeit, sondern ein anderer Stressor, eine Patientin, die war aus einer großen Stadt aufs Dorf gezogen. Ihr Mann hat den ganzen Tag gearbeitet, sie war mit zwei Kindern und einem Hund den ganzen Tag alleine. Und dieser Stress hat bei ihr auch dazu geführt, dass sie einen erhöhten Blutdruck hatte. Sie war vorher hatte eine leitende Funktion in einem Kindergarten und jetzt diese Isolation in einem Dorf, das kann noch so idyllisch sein, war für sie ein ganz, ganz großer Stress. Ein Psychologe, Dick Tibbetts, hat an dem adventistischen Florida Hospital in den USA eine Untersuchung gemacht. Da wurden Bluthochdruckpatienten angeschaut auf die hinsichtlich der Frage, wie viel Groll und Ärger haben sie in ihrem Herzen. Wir haben ja alle Situationen erlebt, die uns geärgert haben. Und da konnte man durch ein Vergebungsseminar den Blutdruck senken, dadurch, dass sie gelernt haben, dieser Person, die sie so geärgert hatte, zu vergeben. Der Deutsche Verein für Gesundheitspflege, der bietet solche Vergebungsseminare an. Und das ist schön zu sehen, dass Leute ihren Groll loslassen können und ihr Leben wieder neu in die Hand nehmen können. Stressmanagement. Als die Welt geschaffen wurde, gab es einen Tag und es gab eine Nacht. Es gab 6 Tage zum Arbeiten, einen Tag zum Ruhen. Es ist jetzt hier 8:30. Wir haben Kunstlicht, wir machen die Tag zum Nacht, wir arbeiten rund um die Uhr. Auch das ist ein Punkt. Wer bin ich? Wo bin ich zugehörig? Wo gehöre ich hin? Wo bin ich geborgen? All das sind Fragen, die auch mit Bluthochdruck und mit solchen Sachen zusammenhängen. Ich habe jetzt hier ein kurzes Video von der kanadischen Herzgesellschaft und da wird auf der linken und auf der rechten Seite verglichen, wie die letzten 10 Jahre des Lebens aussehen können. Das ist jetzt ohne Ton. Der Sprecher sagt, wie wollen Sie die letzten 10 Jahre verbringen? Und dann die Aufforderung, entscheiden Sie selber. Ich lasse das jetzt abspielen. Also wie wollen Sie die letzten 10 Jahre verbringen, sagt der Sprecher. Wollen Sie rausgehen, mit Ihren Kindern angeln gehen? Der durchschnittliche Kanadier, sagen die jetzt gerade, verbringt die letzten 10 Jahre mit Krankheit. Entscheiden Sie jetzt. Den ganzen Vortrag kann ich mit diesen 4 Bildern zusammenfassen. Ich mache mal ganz kurz hier, das sind die Quellenangaben und Bildnachweise. Wo habe ich mein Zuhause? Wo bin ich geborgen? Wo habe ich meinen Frieden? Wo habe ich meine Hoffnung? Wo habe ich meine Zuversicht? Wo gehe ich mit meinen Sorgen hin? Den Anteil an pflanzlicher Nahrung, Vollkornprodukten erhöhen. Wasser hat keine Kalorien, ist gut, um Gewicht zu reduzieren. Und Bewegung ist für alles gut. Das ist für die Menschen, die jetzt optisch sich Sachen einprägen können, die Kernaussage von meinem Vortrag. Wir werden jetzt noch einen Abschluss haben. Dann besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.